Was für ein aufregendes Wochenende. Gestern Abend der Begegnungsabend, die Gemeindeaufnahmen heute Morgen, dann die Taufen. Viele Gäste, die heute hier sind. Und ich habe uns heute noch einen Gast mitgebracht, einen imaginären Gast, einen Menschen, der tatsächlich lebt, aber der heute nicht hier sein kann. Ihr seht hier auf einem Bild ein Foto von Mohamedou Sali. Sali heißt er, glaube ich, so spricht man das aus. Also nicht Salami, sondern Sali. Dieser Mohamedou ist aufgewachsen in Mauretanien als Sohn eines Kamelhirten in ganz ärmlichen Verhältnissen. Er kam dann für ein Stipendium, fürs Studium nach Deutschland, hat dann dort Elektrotechnik studiert. Und als er in Deutschland war, da hat er mit dem radikalen Islam geliebäugelt, hat Kontakt mit Al-Qaida aufgenommen. Und Al-Qaida ist ja die Terrororganisation, die für die Terroranschläge von 9/11, also am 11. September, verantwortlich sind. Und es ging dann ein halbes Jahr nach dem 11. September im Jahr 2002, wurde Mohamedou vom CIA entführt und nach Guantanamo gebracht. Manche haben das bestimmt schon mal gehört, das ist so ein Spezialgefängnis der Amerikaner außerhalb des amerikanischen Staatsgebietes, da gelten andere Regeln. Und sie haben dort die Amerikaner Mohamedou für den Hauptverdächtigen gehalten. Und sie haben begonnen, ihn zu befragen und zu foltern in der ganzen Breite. Und er ist nachweislich der am meist gefoltertste Häftling von Guantanamo. 14 Jahre war er in Haft, in Einzelhaft, musste schreckliche Dinge erleben, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Es gibt einfach nichts. Und so hat man ihn nach 14 Jahren im Jahr 2016 wieder entlassen und zurückgeflogen in sein Heimatland nach Mauretanien, wo er auch heute lebt. Ich habe einen Podcast über ihn gehört, das hat mich sehr bewegt, und er beschreibt, dass er schon, während er gefoltert wird, sich überlegt, wie er denn sich rächen kann. Wie kann er sich an den Männern rächen vom Geheimdienst und vom Militär, die ihm so schreckliche Dinge antun? Und er hat lange überlegt. Und auch als er zu Hause war, hat er überlegt, wie kann ich mich rächen? Wie sieht da eine gute Antwort auf das, was mir angetan wurde? Wie kann ich mich effektiv rächen? Und tatsächlich hat Mohamedou eine Antwort gefunden, wie er sich rächen kann. Und seine Rache, die hält bis heute an. Jetzt sind wir ja in einer Predigtserie über die Bergpredigt. Letzten Sonntag hat Thomas uns mit hineingenommen in diese aufregende, verrückte, wilde, herausfordernde Predigt von Jesus. Und da ging es ja um das Thema, wo Jesus uns lehrt, dass er sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, jedes weitere Wort ist vom Teufel. Also schwätzt nicht rum, salbt nicht rum, labert nicht rum, rationalisiert nicht, sondern sagt Ja oder Nein und seid vor allem eines, nämlich ehrlich. War sehr herausfordernd. Und jetzt gehen wir heute einen Schritt weiter. Allerdings aufgrund der Taufen und ein paar anderen Konstellationen springen wir jetzt heute von Kapitel 5 mal schnell ins Kapitel 7, ziehen dort ein Zwischenfazit, um dann wieder dort weiterzumachen. Im Kapitel 7, Matthäus hat ja diese Bergpredigt, berühmte Predigt von Jesus aufgeschrieben, da zieht Jesus so eine Art Zwischenfazit. Und er sagt Folgendes, und das Wort hat seinen Jüngern damals gegolten, hat allen gegolten, die Jesus zugehört haben. Und so wie es damals allen gegolten hat, die Jesus zugehört haben, so gilt es auch heute für uns, allen, die mir zuhören, die ich hier jetzt die Worte von Jesus zitiere. Jesus sagt Folgendes, geht hinein durch die enge Pforte. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Ich habe hier ein bisschen eine rustikale Übersetzung gewählt, weil hier die einzelnen Worte heute wichtig sind. Wir werden uns die einzelnen Worte anschauen. Deshalb klingt es vielleicht nicht ganz so flüssig, wie wenn wir Willkommen daheim nehmen oder Gute Nachricht Übersetzungen. Aber es führt uns in die Tiefe, wenn wir auf dieser Übersetzung, wenn wir da weitergehen, diese Übersetzung von dem Wort von Jesus. Und Jesus beginnt mit einer Aufforderung. Und er sagt zu seinen Jüngern, er sagt zu seinen Nachfolgern, er sagt zu allen, die ein Ja zu ihm haben, und da gehören natürlich unsere Täuflinge 100% dazu, er sagt zu euch, quetscht euch da durch, gell? Geht durch diese enge Pforte. Eine Pforte ist ein Durchgang, ein Durchlassen, Eingang. Das ist was Enges, was Kleines. Quetscht euch da hindurch, gell? Drückt euch da hindurch. Geht hinein durch die enge Pforte. Ehrlich gesagt, ich mag Enge nicht. Ich mag keine engen Gänge. Ich mag überhaupt nichts, was eng ist. Auch nicht so richtig enge Kleider. Das ist mir, fühle ich mich nicht so wohl. Hat für mich immer so was Sargmäßiges. Oder sowas vom Geburtskanal. Ich bin Kaiserschnitt, deshalb weiß ich, dass ich da eine schlimme Erfahrung nicht gemacht habe und habe vielleicht immer Angst davor, dass sie mal irgendwann noch irgendwie machen muss. Also ich mag das Enge eigentlich nicht. Und jetzt sagt Jesus, genau da, da müsst ihr rein, da müsst ihr durch, quetscht euch durch die enge Pforte. Das ist die Aufforderung. Und dann bringt er einen Kontrast und er sagt, denn weit, weit, ganz weit ist die Pforte, das ist ein Tor. Und breit ist der Weg, der zum Verderben sind, führt. Und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Und eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Also er hat hier wie, er arbeitet mit zwei Kontrasten. Es gibt den weiten, den breiten, den bequemen Weg. Gell, wir könnten das, würden das vielleicht als Komfortzone bezeichnen. Da ist es angenehm, da fühle ich mich wohl. Ich gehe gerne auf breiten Wegen, wo ich Platz habe, wo ich flanieren kann. Und viele sind es auch, die auf diesem Weg unterwegs sind. Und dagegen als Kontrast steht dieser schmale Weg, dieser enge Weg, dieser Geburtskanalweg, gell, wo man sich irgendwie durchquetschen muss. Und wenige haben diesen Weg überhaupt gefunden. In diesem Kontrast sind wir heute unterwegs. Jetzt hat sich ja heute unter anderem die Leni taufen lassen. Ich weiß gar nicht, wo sie denn steckt. Da hinten, da winkt jemand, genau. Und ich dachte, ich versuche mal was. Und zwar neue Verknüpfungen, neue Bilder zu generieren. Also wie sieht denn so ein enger Weg aus? Wie sieht es aus? Manche, die aus dem Pietismus kommen, haben vielleicht noch dieses Bild vor Augen mit diesen zwei Wegen. Das tun wir jetzt mal löschen und beginnen mit ganz einer neuen Generation und neuen Bildern. Und ich habe hier einen kleinen Ausschnitt, weil ich weiß, die Leni ist ein ganz großer Herr der Ringe-Fan und vermutlich viele andere auch noch. Und da sehen wir mal einen richtig engen Weg und einen schmalen Weg. Schauen wir uns mal da ein paar Sekunden hinein. Gefährlich. So sieht ein schmaler Weg aus, so sieht ein enger Weg aus. Und meine Hoffnung ist, dass jeder, der jetzt Herr der Ringe in Zukunft anschaut, vor allem von euch jungen Menschen, immer an diese Predigt denkt und an das Wort von Jesus. Das, Jesus sagt so, genau, auf diesem Weg sollt ihr gehen. Quetscht euch hindurch, geht hinein durch die enge Pforte, geht auf dem schmalen Weg. Da muss man sich natürlich fragen, ja warum? Warum sollte ich auf diesem, Frodo heißt der eine, warum sollte ich auf diesem Frodo-Weg gehen wollen? Warum sollte ich das überhaupt tun? Und Jesus stellt uns hier zwei Ziele an das Ende von den beiden Wegen. Also es geht ja hier nicht um die Wege an sich. Muss ich nachher noch was dazu sagen? Viele Christen meinen, der Weg hier wäre das Ziel, aber das ist hier nicht so, sondern es geht hier um das Ziel und der Weg führt zu diesem Ziel. Um was geht's hier? Der eine Weg, der schmale Weg, sagt Jesus, der führt zum Leben, zum Leben. Da steht der Begriff Zoe, griechisch. Das ist das geisterfüllte Leben. Das ist der Ort, wo was wächst, wo was gedeiht, wo Friede herrscht, wo Shalom herrscht, wo Menschen in Eintracht beieinander sind, wo gefeiert wird. Jesus benutzt für dieses Leben hier das Bild der Hochzeit, ein Hochzeitsfest. Da hat man immer Überfluss, gibt's immer zu viel. Deshalb muss ich immer so viel essen und trinken, weil es immer so viel gibt bei einer Hochzeit. Das ist das Bild für Leben. Und der schmale Weg, der durch die enge Pforte, die führt zum Leben, sagt Jesus. Aber der breite Weg, da benutzt er das Wort interessanterweise Verderben. Gell? Hier steht Verderben. Der breite Weg und die weite Pforte führt zum Verderben. Verderben und Leben, das sind zwei ganz große Kontraste. Gell? Das ist wie Wüste und Paradies, Verlies und Villa, gell? Himmel und Hölle, Leben und Tod. Aber hier steht interessanterweise nicht Tod, sondern hier steht Verderben. Ja, Verderben. Wir finden dieses Wort Verderben noch an einer ganz anderen Stelle. Es gab damals in Israel so Großhandel für Parfüm. Und da war mal eine Frau, die ging in den Laden und hat sich so ein 10-Liter-Fass Versace geholt, gell? Versace-Parfüm. Und ist mit diesem 10-Liter-Fass da zu Jesus marschiert. Und Jesus lag da beim Essen und die knallt das ganze Ding auf und schmiert den Jesus komplett ein, gell? Mit diesem teuren Parfüm. Die Jünger, die regen sich wahnsinnig auf und sagen, das kann ja nicht sein. Das ist ja eine komplette Verschwendung. Das ist eine komplette Verschwendung, was du da machst. Und benutzen genau dieses Wort hier, Verderben. Verderben ist Verschwendung, Vergeudung. Das ist etwas sinnlos hergeben. Ich dachte, ich illustriere das mal. Ich habe hier so eine Dose Red Bull dabei. Lebenssaft, gell? Für manche. Teures Zeug, vor allem wenn man Schüler ist und nur 5 Euro Taschengeld im Monat bekommt, da kann man sich nicht allzu viel gönnen. Gell? Ich habe das beim Abendessen erzählt, was ich da vorhabe, dann sagt jemand, das ist doch Verschwendung, das kann man doch nicht tun. Und das habe ich vor, ich werde diese Pflanze mit gießen, die stelle ich dann eben her, vielleicht hebt sie ja dann ab mit der Zeit irgendwann. Schauen wir mal. Aber was mache ich hier? Ich vergeude das gute Zeug. Gell? Da steckt so viel Kraft drin. Da steckt so viel Verschwendung drin. Das ist Verderben. Schauen wir mal, wie die Pflanze auf das Verderben reagiert. Die will das gar nicht. Naja, schade, jetzt muss ich, glaube ich, selber trinken. Ah nee, das wäre ja nicht die Pointe der Predigt. So. Das ist Verderben. Gell? Was verschwenden, etwas toll, etwas hergeben, sinnlos verschwenden. Und Verderben steht aber natürlich auch für Tod, für Zerstörung, für Vernichtung. Und mir scheint, was Jesus hier beschreibt, ist ja zunächst mal ein allgemeines Prinzip, das wir auch alle kennen, gell? Nämlich, dass der bequeme Weg irgendwie immer ins Verderben führt. Das ist ja jetzt nichts Hochgeistliches. Das kennen wir alle, wissen wir alle. Es führt immer zum Verschwenden, zur Vergeudung, zum Verderben. Das wäre der nächste Punkt auf der Folie. Also ein allgemeines Prinzip, kann man sagen. Bequemlichkeit führt ins Verderben. Mir geht es immer wieder so, abends im Bett klappe ich noch meinen Laptop auf, schreibe noch Tagebuch und wenn ich das dann erledigt habe, dann schaue ich noch bei YouTube rein. Gell? Und da gibt es ja diese YouTube-Shorts, TikTok für Alte, glaube ich, könnte man sagen. Und da bleibe ich dann hängen, gell? Und schaue mir irgendwelche blöden Videos an, minutenlang oder auch mal eine halbe Stunde. Ich habe ja nichts gegen soziale Medien, aber da passiert nichts. Da sitze ich dann da, gell? Glückshormone schießen offensichtlich rein, sonst würde ich es ja nicht tun. Aber am Ende gehe ich viel später ins Bett, wie ich eigentlich ins Bett gehen wollte. Es ist bequem, es ist angenehm, das ist der breite Weg, das macht viel Freude. Aber was steht am Ende? Die Verschwendung. Gell? Ich habe einfach Zeit vergeudet, unnötig rausgehauen, Verderben steht am Ende von diesem bequemen Weg, von diesem kurzen Glück. Die Sparkasse schreibt mir auch immer wieder nette Briefe. Die wollen mir immer wieder ein Darlehen schenken, habe ich den Eindruck. Gell? Und dann steht da sogar mal drauf und ich dachte, ich spinne, gell? Wollen, haben Sie nicht Lust, hier mal eine schöne Traumreise zu machen? Wir finanzieren Ihnen diese Traumreise. Natürlich finanzieren Sie mir die nicht. Aber was bieten Sie mir an? Eine Reise, gell? Für ein Darlehen. Ich gehe da hin, unterschreibe und kann eine fantastische Reise machen. Gell? Was für ein Geschenk, was für ein Glück. Gott sei Dank gibt es die Sparkasse. Das ist der breite Weg, gell? Der bequeme Weg. Wohin wird das führen? Wohin führt mich das? Irgendwann ist die Traumreise, die vielleicht gar nicht so traumhaft ist, weil ich den falschen Reiseanbieter dann noch gewählt habe, oder auf der falschen Insel gelandet bin oder sonst irgendwas, ist die Reise vorbei und ich bin zurück. Und was kommt dann? Dann kommt die Rechnung und dann muss ich bezahlen. Dann kommt das Verderben, gell? Dann ist alles vergeudet. Gell? Am Anfang war es bequem, war es schön, aber am Ende steht Tod und Verderben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Andersrum ist anders. Wenn ich jeden Monat auch nur einen kleinen Betrag zurücklege und über Monate oder vielleicht Jahre spare, gell? Das ist der schmale Weg, das ist die enge Pforte. Das macht nicht so viel Freude, das kostet mich was. Ich muss mir was abschneiden, dass ich da nur irgendwie durchkomme. Aber am Ende steht das große Fest, der schöne Urlaub. So ist dieses hier zu verstehen, was Jesus sagt. Gell? Von unseren Fußballspielern übrigens erwarten wir das ja auch, gell? Dass die nicht den bequemen Weg gehen. Toni Kroos, der musste Champions League fertig spielen und hat kein Mensch hat gesagt, Mensch, der Mann braucht mal Urlaub, der soll sich mal ausruhen. Nein, nein, der muss sofort ins Trainingslager. Geht gar nicht, weil wir wissen, warum. Naja, wenn der sich nicht anstrengt, wenn die sich nicht anstrengen, da kommt da nichts dabei raus. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und interessanterweise, sagt Jesus, gilt es auch im geistlichen Leben. Das gilt auch im spirituellen Leben. Das gilt auch in der Nachfolge von Jesus. Bequemlichkeit, den breiten Weg gehen, führt ins Verderben. Das ist die Predigt von Jesus. Ins Leben kommen wir durch die enge Pforte und auf dem schmalen Weg. Das ist unangenehm. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass man sich das Heil verdienen muss, dass man sich die Liebe Gottes verdienen muss. Hier geht es einfach nur darum, dass der Weg zum Leben mit Mühe verknüpft ist manchmal und mit unangenehmen Situationen. Weil Jesus hat es uns so vorgemacht. Wie führt der Weg in die, wie geht sein Weg ins Heil? Wie geht sein Weg ins Leben, vom Leben in den Tod ins Leben? Das gehört eben dazu. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und wissen. Ich denke, auch für junge Leute ist es wichtig zu verstehen, dass es zum geistlichen Leben und zur Nachfolge von Jesus dazugehört. Ihr habt ein Ja, ihr habt es bekannt vor allen. Ich will 100%, hat der Keanu gesagt, ich will 100% mit Gott leben. Das ist fantastisch. Und ich lebe auch schon viele Jahre mit diesem Gott. Aber es führt mich immer wieder auch in enge Stellen, wo ich mir dann überlege, oh, das jetzt wird es aber eng hier. Und gleichzeitig weiß ich, das ist der Weg. Das ist der Weg zum Leben. Dummerweise ist mein Eindruck, ich habe hier so ein Bild von so einem Wellness-Tempel, gell, verkommt die Kirche manchmal, Kirche und Glauben, so ein bisschen zu so einem Wellness-Ding. Warum? Naja, zunächst mal, seit der Reformation ist der Glaube was Privates und in unserem Privatleben machen wir in der Regel nur die Dinge, die uns Spaß machen. Wir gehen ja arbeiten und darum haben wir noch ein Privatleben, damit wir da dann schöne Dinge machen können, die uns Spaß machen, die leicht sind, die uns gut tun. Und der Glaube, der ist irgendwie so ins Privatleben gerutscht und kriegt da so einen Hobbycharakter. Und jetzt haben wir lauter Leute, die sich in ihrer Freizeit treffen, und dann erwartet man automatisch irgendwie, dass Kirche und Gemeinde und Gemeinschaft, dass das sowas hat von, oh, das muss mir gut tun. Spiritualität und Wellness sind immer im selben Bücherregal, weil da geht es um der Gottesdienst, es muss mir gut tun, es muss mich aufbauen, es muss mich stärken. Ja, das ist ja auch richtig. Aber wir erleben einen hohen Frust, wenn wir meinen, dass das leitende Bild von Kirche und Glaube ist, dass es uns dann, dass es so eine Art Wellnessbewegung wäre, gell? So ein Badetempel mit Badeschlappen, wo man sich so erholen kann miteinander. Ja, das gehört schon auch dazu ab und zu. Aber am Ende sagt Jesus, passt auf, quetscht euch durch die enge Pforte, gell? Geht den schmalen Weg, denn das ist der Weg, der zum Leben führt. Jetzt, was machen wir damit? Gell? Was machen wir denn jetzt mit dieser Lehre von Jesus? Der Niklas hatte Prüfungen, weiß ich, mittlere Reife, glaube ich, hat es richtig gut gemacht, oder? Er streckt, das bedeutet eins. Weiß schon nicht, aber geht mal in Richtung eins, denke ich. Ja, stark. Gell? Und es gibt ja ein Fremdwort, das die inzwischen fast alle Schüler auch kennen. Gell? Das heißt prokrastinieren. Gell? So heißt es, das wäre die nächste Folie. Das bedeutet, dass man eine unangenehme Tätigkeit durch eine Ersatztätigkeit füllt, gell, oder ersetzt. Das heißt, ich nehme als Schüler vor, ich rede jetzt nicht vom Niklas, der hat das, glaube ich, alles souverän gemacht, der ist ein Mann mit viel Disziplin, aber ein anderer zum Beispiel, so war es bei mir, als ich fürs Abi lernen wollte, dann setzt sich dann an seinen Schreibtisch und denkt, so, jetzt lerne ich. Oh, der Bleistift ist nicht gespitzt. Dann steht man auf, geht zum Mülleimer, Bleistift spitzen und dann sehe ich, ja, der Boden ist ja nicht gesaugt. Ich muss den Boden saugen. Gehe ich und hole den Staubsauger und stelle fest, oh, ein Staubsaugerbeutel fehlt. Dann fahre ich in Obi. Da treffe ich einen Freund, dem geht's schlecht. Da muss ich mit dem ersten Bier trinken gehen. Gell? Und danach denke ich, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Gell? Versteht ihr das? Ich suche mir immer eine Ersatztätigkeit, die mir hilft, diesem Unangenehmen, was eigentlich dran wäre, aus dem Weg zu gehen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es im geistlichen Leben auf der Reise mit Jesus für uns Einzelne immer wieder Schritte gibt, die dran sind zu tun. Wo Jesus sagt, Daniel, für dich wäre das und das dran. Oder Lea, für dich wäre das oder das dran. Oder Tine, für dich wäre das und das dran. Und manchmal sind diese Schritte, zu denen Jesus uns auffordert, eben eng. Da ist es eng. Wenn zum Beispiel Menschen, die im Sterbende besuchen, das ist bei mir fast immer das Gleiche. Das fordert mich extrem raus. Menschen, denen es schlecht geht. Altenheime, Krankenhäuser, Hospize, da fühle ich mich grundsätzlich unwohl. Obwohl ich ja hier eigentlich ein Pfarrer bin, müsste man meinen, das wäre ein Heimspiel. Ist nicht so. Gell? Das fordert mich heraus, das stresst mich. Gell? Und dann kriege ich aber den Impuls, dass ich den wirklichen Eindruck habe, Jesus sagt, geh dahin. Und ich denke, ah ja, das mache ich. Und dann ruft mich jemand an, Gott sei Dank ruft mich jemand an. Kann ich noch ein Gespräch führen und die Predigt muss ich noch und so weiter. Ich glaube, wenn du feststeckst in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ich habe Stillstand, Stagnation, ich komme nimmer weiter mit Jesus, mit Gott. Irgendwie wächst da nichts mehr, da gedeiht nichts mehr. Das ist alles irgendwie, steht still, ist wie eingefroren. Dann denk mal drüber nach, ob da nicht genau ein Schritt wäre, von dem du genau weißt, da wäre dran zu tun. Sich mit jemandem zu versöhnen, jemandem zu vergeben, jemandem einen Brief zu schreiben, eine Beziehung wieder aufzuflammen oder zu erneuern, die irgendwie kaputt ist. Einen Fastentag einzuführen oder vielleicht einen größeren Geldbetrag spenden. Das kann ja auch sowas sein, was man über Jahrzehnte vor sich herschieben. Jetzt ist der Bau rum, wir brauchen immer noch Geld. Gell? Also es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Gell? Und vielleicht merkst du, eigentlich weiß ich tief drin, was dran ist. Aber ich mache dann erfüllende geistliche Ersatztätigkeiten. Lobpreisabend 1, 2, 3, 4, 5. Hör 10 Playlists, Lobpreis-Playlists, lese stundenlang in der Bibel. Eigentlich nur, um dem einen aus dem Weg zu gehen, was dran wäre. Was ich spüre, was Gott von mir will. Da ist das aber eine enge Pforte und ein schmaler Weg. Das will ich jetzt lieber nicht. Und es ist gut zu wissen, dass Jesus sagt, was sagt er? Geh hinein durch die enge Pforte, quetsch dich hinein, mach's einfach, denn am Ende dieses schmalen Weges steht das Leben. Und solange du wartest und davor stehst und dich mit irgendwelchen Ersatztätigkeiten ablenkst, auch geistlichen, spirituellen Ersatztätigkeiten, geht's nicht voran und kommst du auch nicht im Leben an. Deshalb einfach machen. Nicht lange warten. Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun und ich muss jetzt hier irgendwie mir den Segen verdienen, sondern wenn der Herr mich ruft und mich auffordert, etwas zu tun und es ist unangenehm, dann will ich es tun. Nicht lange darüber nachdenken. Natürlich kann man das Ganze auch ins Gegenteil drehen. Es gibt auch bei diesem Vers eine Gefahr und ich meine, die gibt es dann vor allem bei älteren Christen, bei jungen Christen, die schon fast ausgestorben. Die Gefahr ist nämlich, dass man den Weg mit dem Ziel verwechselt. Das wäre die nächste Folie, dass man also meint, es geht hier, Hauptsache, ich muss den schmalen Weg gehen. Gell? Wer Christ ist, wer geistlich ist, der wählt immer den engen Weg, der wählt immer den schmalen Weg. Und das stimmt ja nicht, das ist ja nicht die Idee. Sondern es geht immer darum, dass wir den Weg wählen, der uns ins Leben führt. Darum geht's. Also für euch junge Christen, wir haben ja jetzt ein paar junge Mädchen auch getauft. Also wenn ihr dann bei der Partnerwahl seid, ihr müsst euch nicht den schlimmsten Charakter mit den schlechtesten Eltern und dem miesesten Körpergeruch aussuchen. Und dann sagen, aber das will wahrscheinlich Gott, weil das ist der schmale Weg und die enge Pforte. Nein, nein, sondern überlegt euch gescheiter, führt es ins Leben mit dem? Wächst da was? Kommt da was Gutes dabei raus? Kommt da Leben dabei raus im Sinn von Gott? Für die Berufswahl genau dasselbe. Oder für die Gemeindewahl, wenn ja manche von euch werden ja leider wegziehen und dann irgendwo studieren in irgendeiner deutschen Großstadt und irgendeine hippe, coole Gemeinde bevölkern und uns hier fehlen. Ihr müsst nicht dann überlegen, suche ich mir die mieseste Gemeinde aus, gell? Sondern ich muss ja immer den schweren Weg gehen. Nein, gar nicht. Sondern ihr könnt euch überlegen, was führt ins Leben? Wo liegt Leben drin? Und wenn das, was ins Leben führt, eben schmal und eng ist, dann will ich da auch durchgehen, dann will ich diese Schritte unternehmen. Interessant ist Folgendes noch, dass Jesus sagt, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg und wenige sind's, die ihn finden. Das ist auch sehr interessant, das Finden hier. Also das letzte Wort in unserem Abschnitt. Finden muss man ja nur Dinge, die man entweder verloren hat oder die man nicht gleich sieht, Dinge, die man suchen muss. Also offensichtlich ist es nicht immer ganz klar und liegt es auch nicht immer auf der Hand, wo denn und wie denn die enge Pforte und der schmale Weg aussieht. Es liegt nicht immer auf der Hand. Eine Sache wissen wir. Jesus sagt von sich im Johannesevangelium, ich bin die Türe oder die Pforte. Er sagt von sich, ich bin der Weg. Und er sagt von sich, ich bin das Leben. Und alle, die sich haben taufen lassen oder schon mal taufen lassen an irgendeinem zum anderen Zeitpunkt oder ein Ja zu Jesus haben, die haben diesen Weg bereits gefunden. Die haben auch diese Pforte bereits gefunden. Sie haben Jesus gefunden. Ich glaube nur, dass es nicht reicht zu sagen, ja, ich habe jetzt Jesus gefunden und jetzt im Glauben ist alles gut. Drei Dinge sind's. die es bei Jesus gibt. Es ist die Person Jesus selbst und es geht darum, in Beziehung zu ihm zu leben. Das zweite ist die Lehre von Jesus. Und es geht darum, diese Lehre zu befolgen. Und das dritte ist das Vorbild von Jesus. Und es geht darum, ihm in seinem Vorbild hinterherzugehen. Jünger sind, heute Morgen am See haben wir es gehört, Menschen, die alles halten, was Jesus gelehrt hat. Also es wäre jetzt wie verkürzt zu sagen, ja, ich habe ja Jesus gefunden und damit ist das alles erledigt und gut. Ich bin mit Jesus unterwegs, ich habe das Heil, das passt alles, ist alles sicher, muss ich keine Angst mehr haben. Und trotzdem gibt es da in seiner Lehre und in seinem Vorbild immer wieder enge Pforten und schmale Wege, sehr schmale Wege. Und Jesus fordert uns auf im Großen, und da seid ihr Täuflinge durch, aber dann auch täglich im Kleinen, uns durch die enge Pforte zu quetschen und den schmalen Weg zu gehen, der zum Leben führt. Und die Bergpredigt, die wir ja gerade durcharbeiten, die ist voller enger Pforten und schmalen Wege, die eben zum Leben führen. Ich hatte letzte Woche ein Konfliktgespräch. War wirklich schwierig und ich hatte da keine Lust drauf, so zum Thema Prokrastinieren, gell? Aber es musste halt sein. Und dachte, das muss halt irgendwie jetzt hinter mich gebracht werden. Und dann saß ich da beim Gespräch und plötzlich hatte ich einen Ohrwurm, ein Lied im Kopf. Hatte ich auch noch nie. Und wisst ihr, wie das ging? Das ging so. Geht hinein durch die enge Pforte. Die ganze Zeit. Geht hinein durch die enge Pforte. Ging mir das im Kopf rum während diesem Gespräch. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt ein schwieriger Moment. Ich würde vielem gerne ausweichen. Gell? Ich würde gerne den breiten Weg gehen, den bequemen Weg. Aber das ist jetzt nicht dran. Wie sieht der Weg zum Leben aus? Was ist der unangenehme Teil, den ich jetzt gehen muss, damit wir nachher im Leben landen? Und das meine ich mit finden. Das liegt nicht immer auf der Hand, wie der Weg aussieht, den Jesus uns vorgibt, den er uns empfiehlt. Da muss man manchmal suchen, ausprobieren, beten. Einsatz bringen, Engagement zeigen, zu sagen, wie sieht jetzt in dieser Situation der Weg aus, der wirklich zum Leben führt. Und wenn dieser Weg schmal und eng ist, dann will ich ihn gehen. Ich habe euch ja eingangs von Mohammedu erzählt, der sich ja rächt, der sich bis heute rächt. Und jetzt hat dieser Mann einen Weg gefunden, sich zu rächen. Und seine Rache ist Vergebung. Seine Rache ist Vergebung. Und damit ist er voll auf der Linie von Jesus und der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ja, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt die linke hin und liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und er lädt die Folterer zu sich nach Hause ein, nach Mauretanien. Die Menschen, die ihn an den Todesrand gebracht haben, psychisch und physisch, die lädt er zu sich nach Hause ein und begrüßt sie, umarmt sie, gibt ihnen Essen. Das bewegt mich total. Das bewegt mich total. Da passiert was. Er hat den schmalen Weg gefunden, der zum Leben führt. Und das Verrückte ist, es ist ein Mann, der Sohn eines Ziegenhirten. Gell? Der führt hier eine ganze Weltmacht vor. Der führt die ganze Welt vor. Dieser eine Mann hat so eine Kraft, hat so eine Macht. Gell? Und da wären wir wieder bei der letzten Folie. Wie Jesus sagt, es sind wenige, die ihn finden. Wenige sind es, die diesen schmalen Weg finden. Und Jesus sagt am Anfang von der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Und Salz ist etwas, da brauchst du ganz wenig und das hat eine enorme Wirkung. Das hat eine enorme Kraft. Zu viel, das wissen, merken wir ja sofort. Ganz wenig hat eine gewaltige Wirkung. Wenige sind es, die diesen Weg finden. Aber wenn die den Weg finden und gehen, so wie dieser Mohammedu, wenn ihr dir sagt, jawohl, ich gehe mit Jesus und ich bin bereit, mich durch die schmale Pforte zu quetschen und ich bin bereit, täglich diesen engen Weg zu gehen, der zum Leben führt, dann hat das eine enorme Auswirkung. Dann werden wir hier zur Vorzeigestadt, darüber hat Thomas letzten Sonntag gepredigt, dann wird dadurch die ganze Welt geprägt. Es müssen nicht alle diesen Weg gehen. Aber wenn wenige diesen Weg gehen und bereit sind, sich durch die enge Pforte zu quetschen und den schmalen Weg zum Leben zu gehen, dann passiert was ganz, ganz Großartiges. Dann wird unsere Welt wirklich, wirklich verändert und die Menschen erleben Gott und sie erleben seinen Frieden und sie bekommen einen Vorgeschmack auf das Leben, das uns dann erwartet. Ihr lieben Täuflinge, das wünsche ich euch, dass ihr auf diesem Weg bleibt und dass ihr nicht abschreckt wenn die Tore manchmal eng sind und die Pfade schmal, gell, dass er wie Frodo einfach immer weiterklettert, immer weitergeht auf dem Weg zum Leben. Gott segne euch dafür reichlich.